Willkommen zu Makro am Mikro mit Rüdiger Bachmann. Hallo Rudi.
Hallo.
Folge 18. Heute gucken wir aufs langfristige Wachstum.
Ja, heute und für den Rest dieses Podcasts.
Okay, für den Rest der Reihe, okay.
Für den Rest der Reihe. Wir haben ja, jetzt gehen wir wieder ganz zurück, glaube ich, in die erste Folge der Reihe.
Bitte nichts abfragen, ich habe das alles vergessen. Rudi kommt jetzt rum. So, Heft raus, Test.
Mit getestet. Was habt ihr gelernt? Nein, also wir haben das ist natürlich schwierig jetzt, weil man da echt, da ist es tatsächlich so, dass ein Graph wirklich weiterhilft. Aber wenn man sich eben so Zeitreihen wie das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, jetzt in meinem Fall für die USA, aber das gilt natürlich für Deutschland auch, anschaut, und dann hat es eben diese zwei Merkmale, die ins Auge stechen. Geht halt irgendwie nach oben. Ja, das heißt, es gibt typischerweise Pro-Kopf-Wachstum und es hat diese Fluktuation, diese Schleifen da, und zwar diese ziemlich irregulären Schleifen drumherum. Und dann haben wir ja gelernt, dass man, oder Ökonomen haben dann eben verschiedene Methoden, sagen wir mal, diese Trendkomponente von der zyklischen Komponente, mit anderen Worten, den Schleifen um diesen Trend herum, dann eben zu trennen. Also erstmal nur statistisch, und dann haben wir als wir dann die Theorie angefangen haben, die war im Grunde genommen gewidmet, um zu verstehen, wie diese Schleifen zustande kommen. Also diese, technisch gesehen, dann nennt man das eben Konjunkturfluktuation, ja. Und wir haben uns erstmal noch keine Gedanken gemacht, wie eigentlich der Trend zustande kommt. Wieso ist es eigentlich so, dass Volkswirtschaften typischerweise in pro Kopf wachsen? Dass sie überhaupt wachsen, ist vielleicht jetzt nicht so. Also nur wenn man nur das Bruttoinlandsprodukt betrachtet, ist es vielleicht nicht so überraschend. Jedenfalls solange man, sagen wir mal, wachsende Bevölkerungen hat, und die Bevölkerung sind nun mal, das ist ja jetzt ein relativ neues Phänomen, also wir uns auch über Gedanken machen müssen, was passiert, wenn die Bevölkerung nicht wächst. Aber jedenfalls für die Welt ist es immer so gewesen, dass wir als Spezies in unserer Anzahl eben gewachsen sind, nahezu immer. Naja gut, und wenn mehr Menschen da sind, die halt irgendwo im Schlamm, im Ackerschlamm wühlen, dann gibt's auch noch mehr Bruttoinlandsprodukt, im Zweifel halt mehr Weizen und mehr Roggen und mehr Mais oder so, ja. Also das ist relativ mechanisch. Aber was jetzt eben interessant ist, dass es eben, wenn man sich das anguckt, für, wie gesagt, die meisten, zumindest entwickelten Volkswirtschaften, die wachsen, und die wachsen schon seit einiger Zeit pro Kopf. Und das war eben nicht immer so in der Geschichte der Menschheit, sondern für den größten Teil der menschlichen Geschichte, da ging es auch mal besser und mal schlechter, aber so ein eindeutiges Pro-Kopf-Wachstum ist eher nicht festzustellen. Da gibt es durchaus natürlich Streit, auch in der Wirtschaftsgeschichte, aber ich glaube, der Konsens ist erstmal, dass dieses Pro-Kopf-Wachstum, und zwar dieses dezidierte und kontinuierliche Pro-Kopf-Wachstum, doch eben ein Kennzeichen im Grunde genommen der Moderne ist. Und zwar hat das eben angefangen, typischerweise mit der industriellen Revolution in Großbritannien, und hat sich dann über Kontinentaleuropa, USA und Japan, Südasien dann eben so fortgepflanzt. Ja, und das ist eben was eben nicht so ohne weiteres einfach nur passiert. Also was sozusagen quasi eine biologische Eigenschaft unserer Spezies ist, sondern da braucht es dann gesellschaftliche und eben auch ökonomische Voraussetzungen. Also um diesen Trend soll es jetzt gehen. Also zunächst mal heute wollen wir den eigentlich erstmal nur beschreiben. Was wissen wir da über solche Langfristphänomene? Ja, also wir reden jetzt nicht mehr nur über die Fluktuationen, die so 1, 2, 3, 4, 5 Jahre dauern, im schlimmsten Fall, sondern eben um dieses durchschnittliche Wachstum. Also wir reden jetzt hier um Zeithorizonte von 10, 20, 50, 100 Jahren und sogar vielleicht noch länger. Ja, also darum soll es jetzt mal gehen. Wie gesagt, für uns scheint es selbstverständlich zu sein, aber es ist nochmal ganz wichtig, sich eben, ja, also einfach ins Bewusstsein zu rufen, dass dieses Pro-Kopf-Wachstum ein relativ neueren Datums ist. Und ich meine, mit der Klimawandeldiskussion ist das ja sozusagen wieder auf dem Tisch. Ja?
Genau.
Wir haben ja jetzt Diskussionen, jemand wie zum Beispiel, also die ganzen Degrowther, oder ja, Hermann hat ein Buch geschrieben, ja, also ist das noch weiterhin möglich?
Ja.
Ja? Dieses Pro-Kopf-Wachstum, jedenfalls dann, wenn wir verhindern wollen, dass das Klima völlig außer Kontrolle geht. Wie gesagt, ich bin da nicht so pessimistisch wie Frau Hermann zum Beispiel, beziehungsweise ich bin jemand, der sagt, das ist eine offene empirische Frage, weil ich kein Ingenieur bin, kein Techniker, das müssen wir abwarten, wie das ist. aber jedenfalls, sagen wir mal, ist da dieser Issue ist plötzlich wieder, das war mal eine Zeit lang einfach selbstverständlich und jetzt wird es wieder, ist es zumindest wieder diskussionswürdig.
Ja. Hatten wir ja auch mal in der Ausgabe der Wirtschaftskunde, dass gar nicht so sicher ist, dass dieses stetige Wachstum darauf zurückzuführen ist, dass wir billige Energie auf einmal bekommen haben und die ausbeuten konnten, sondern dass es auch ganz andere Faktoren sein könnten.
Und darüber werden wir reden, natürlich. Darum soll es unter anderem auch gehen. Wobei hier nicht verleugnet werden soll, dass die billige Energie oder die scheinbar billige Energie, muss man sagen, es geht ja wirklich um Schließende, wurde ja eben dann nicht richtig bepreist. Klar. Dass die auch dazu beigetragen hat. Aber Energie, warum ist Energie plötzlich so wichtig? Es gab auch schon in der Antike Kohle. Naja, das hängt eben mit einer ganz spezifischen, sagen wir mal, Kennzeichen des, so wie ich es definieren würde, tatsächlich Kapitalismus, dann auch im Gegensatz zur Marktwirtschaft, oder das ist dann für mich eine spezielle Art von Marktwirtschaft, nämlich diesem Phänomen, dass wir seit der industriellen Revolution eben herausgefunden haben, wie wir in großem Stil, darauf kommt's an, also industriell, daher kommt der Name, unsere eigenen Produktionsmittel selber produzieren. Ja, das ist, glaube ich, wirklich das Neue. Und diese Produktionsmittel, die brauchen dann wiederum Energie. Ja, also die, mit anderen Worten, Maschinen und weniger auch, aber dann eben auch Gebäude, ja. Wie gesagt, man hat auch im Altertum schon zum Teil Maschinen gebaut, aber eben diese wirklich industrielle Produktion von Maschinen, die dann wieder andere Maschinen, und es wird halt immer komplexer, diese Fertigungskette wird dann immer länger, was wir dann eben entwickelt haben, die dann über ganz lange, lange Fertigungsketten am Ende die Dinge, die produzieren, die dann der Endverbraucher will, auch natürlich industriell, ne. Und das ist eben im Grunde genommen die neue Sache, weil während vorher war eben die wichtigsten volkswirtschaftlich wichtigen Produktionsfaktoren Land und Arbeit, ja. Also zunächst mal hauptsächlich Roharbeit, also physische Muskelkraft. Das kann man natürlich auch ein bisschen verfeinern, raffinieren, indem man die Leute ausbildet. Das haben wir dann auch gemacht, ja, inzwischen. Und auch Land kann man natürlich, man kann den natürlich besser düngen und so, haben wir inzwischen auch erfunden. Aber zunächst ist Land erstmal da. Also jedenfalls für die gesamte Erde, ja. Da, du kannst natürlich als Land anderes Land erobern oder Land, so wie die Amerikaner, durch einen Genozid einfach dir sozusagen auch industriell verfügbar machen. Aber auch das war dann im Ende des 19. Jahrhunderts war over, auch für Amerika. Und auch spätestens dann musste Amerika, nachdem die Frontier Movement sozusagen, wie gesagt, das ist die positive Erzählung, die Frontier Movement, die negative Erzählung ist die eines Genozids, musste auch dann Amerika irgendwann sozusagen sich industrialisieren, also Wege finden, wie man eben seine Produktionsmittel selber produziert, weil das Land war dann irgendwann mal erschlossen, im Grunde genommen. Wie gesagt, on the margin kann man immer noch einen Sumpf trockenlegen oder sonst irgendwas oder einen Urwald fällen, das kann man schon machen, ja. Aber jetzt sagen wir, im großen Stil ist Land erstmal da und lässt sich eben nicht selber produzieren. Und das ist der Unterschied zu Maschinen. Maschinen kann man zunächst mal, wenn man jetzt mal von den physischen Ressourcen und der Ressourcen der Atmosphäre und Biodiversitätssachen, also Sachen, die uns dann im 20. Jahrhundert angefangen haben, sozusagen zu bedrücken, wenn man davon absieht, kann man Maschinen erstmal produzieren und zwar relativ unbegrenzt, ja. Und das ist eben die wirklich absolute Menschheitsrevolution, die da passiert ist im zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Und darum soll es jetzt im Grunde genommen gehen. Ja. So, und das ist der eine Punkt, warum gibt es dieses Wachstum? Ja. Und der zweite Punkt, der damit zusammenhängt, ist, wie ist es eigentlich zu erklären, dass es über Länder so massive auch Wachstumsunterschiede, aber auch Wachstumsunterschiede einerseits, aber eben auch Unterschiede in dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf gibt. Also warum ist es so, dass zum Beispiel die USA, obwohl die 1950 schon reicher war als Bolivien, dann auch noch mal schneller gewachsen ist als Bolivien?
Ja, also, weil der Teufel nicht auf einen kleinen Haufen kackt, dachte ich, wäre das.
Ja, gut, das müssen wir aber versuchen zu verstehen. Ja, also das sind Fragen, die eben diese langfristige Wachstumstheorie versucht zu beantworten, ja. Und zunächst mal heute wollen wir uns mal einfach ein bisschen um die sozusagen auch klassischen Fakten kümmern. Nur mal als Einleitung will ich aber schon mal sagen, dass es da inzwischen auch sehr interessante, sagen wir in dieser Faktenerschließung, vielleicht noch einen Punkt vorher. Es gibt, und da haben wir auch schon drüber gesprochen im Podcast tatsächlich, es gab so um die 2000er Jahre so ein bisschen so eine auch innerakademische, innermakroökonomische Diskussion. Was ist jetzt eigentlich wichtiger, diese Konjunkturzyklen oder dieses Wachstum? Worauf sollten Ökonomen erstmal akademisch Wert legen in ihrer Erforschung? Ja, ist es wirklich so wichtig? Wir haben ja jetzt die meisten Folgen haben wir jetzt mit diesen Konjunkturzyklen verbracht, ja. Klammer auf, nicht alles, was wir da gelernt haben, ist verloren für die Wachstumstheorie. Wir werden da schon einiges wiederverwerten. Klammer zu, also insofern war es jetzt nicht nur für die Konjunkturtheorie, haben wir uns bemüht, aber immerhin verwende ich in der Vorlesung und wie jetzt auch hier im Podcast, verwenden wir doch viel, viel Zeit, auf die zu verstehen, wo diese Konjunkturzyklen herkommen. Ja, dann vielleicht auch gegebenenfalls, solange man die als pathologisch identifiziert hat, was dann der Staat gegebenenfalls machen kann über Stabilisierungspolitik. Da wird viel, sagen wir mal, Gehirnschmalz und Stundenzeit davon verbracht. Und es ist auch so, dass die Makroökonomik viele sich nur darüber Gedanken machen. Und da sagte eben dann so um die 2000er, ich glaube 2003, in einer Presidential Address für die American Economic Association, sagt dann der Bob Lucas, ja, also die akademischen Ökonomen, die sind alle so mit den Konjunkturzyklen beschäftigt. Letztlich halte ich das Problem für gelöst. Wir wissen jetzt, wie man den Konjunkturzyklus mehr oder weniger glättet. Und selbst wenn man ihn nicht ganz glättet, sind die Fluktuationen so gering, dass die Wohlfahrtsverluste da jedenfalls im Durchschnitt so gering sind. Jedenfalls dann im Vergleich, wenn man sagt, könnten wir schaffen, ein Zehntel Prozentpunkt oder sogar einen halben Prozentpunkt mehr Wachstum zu bekommen, dauerhaft über 50 oder 100 Jahre, weil dann kriegst du halt diesen quasi exponentiellen, ja, letztlich Zinseszinseffekt, ja, und dann sind selbst kleinste Unterschiede in den durchschnittlichen Wachstumsraten, können halt enorme Wohlfahrtsauswirkungen dann haben, ja. Und Lukas sagt, kümmert euch darum, geht erstmal empirisch studiert, wie wachsen Länder, wie schafft es ein Singapur, ein Südkorea, ein China, ja? Wie haben die es geschafft zu wachsen? Und was verhindert vielleicht Schwarzafrika oder Sub-Saharan Afrika wie wird der Wachstum verhindert, ja? Überlegt euch das, ist viel wichtiger, ja, also als mal was die Empirie angeht, dann aber auch die Theorie, die darauf aufbildet, weil wenn wir da politisch was reißen könnten, ja, dann könnten wir so viel mehr Gutes tun in der Welt, als wenn wir da die Konjunkturzyklen da ein bisschen auch in den USA hin und her noch ein bisschen glatter machen, ja. Das war 2000, muss man halt auch dazu sagen, wo die Konjunkturzyklen wirklich nicht so stark waren. Ja, wir hatten geringe makroökonomische Volatilität. Dann kam natürlich die große finanzielle Rezession 2007, 2008. Jetzt haben wir Covid gehabt, auch eine massive Rezession. Und da sieht man schon, dass das ein bisschen verfrüht war. Ne?
Ist das wirklich so? Oder wird es, angenommen, das dümpelt jetzt so weiter vor sich hin, wie es gedümpelt hat, bis zu diesen zwei großen Dingern? Könnte es eventuell nicht sogar sein, dass sowohl die Finanzkrise 2008 als auch jetzt die Pandemie, hat mal ein Kollege von dir das Ding genannt, könnte es sein, dass das auch nur geringe Ausschläge sind über einen langen Zeitraum?
Naja, es ist schon so, dass du mit dem Wachstum natürlich, wenn wir uns durchschnittlich ein halbes Prozent mehr Wachstum bekommen können, das auch noch dann ökologisch ist. Darauf kommt es ja an, ja. Natürlich würden wir uns da deutlich verbessern, aber es ist halt auch die schwierigere Aufgabe. Und der Punkt ist ja, dass da gilt jetzt wieder der alte Spruch von Keynes, den wir auch letztes Mal, glaube ich, schon hatten. ist in the long run we are all dead. Ich meine, die Leute, die, sagen wir mal, in einer schweren Rezession arbeitslos werden, die ganzen sozialen Probleme, die dann vielleicht auch in einer bestimmten Region konzentriert sind, ja, dann kriegst du Opioidkrisen, du kriegst Rechtspopulismus, du kriegst Fentanylkrisen, du kriegst Obdachlosenkrisen. Da ist ja menschliches Leid da. Und was nützt es denen, wenn dann in 10 Jahren die USA wieder oder die Wirtschaft wieder auf Wachstumspfad ist, im Durchschnitt? Also erstmal müssen die ja dann davon betroffen sein. Und das, wenn sie so betroffen sind, dann sind die ja vielleicht, die sind vielleicht schon kaputt im Grunde genommen. Wie gesagt, weil sie sich zu viel Fentanyl gespritzt haben. Ich sag jetzt mal, das ist jetzt ein Extrembeispiel. Aber der Punkt ist, das Leid, das vor allen Dingen von schweren Rezessionen ausgelöst wird, das ist natürlich da. Und wir Menschen leben halt dann doch nicht ewig. Ja, so dass man dann da so 10 Jahre, in denen es dann schlimm ist, dass man das einfach mal dann so schulterzuckend so beiseite wischen kann, weil man ja eh noch 1000 Jahre lebt und klar, in 1000 Jahren macht ein Wachstum halbes Prozent natürlich viel mehr aus, schon klar. So, aber das ist ja nicht die Conditio Humana.
Also insofern, den 30 Jahren, die ich noch habe, eben nicht. Ja, genau, stimmt.
Ja. Also insofern, der Punkt ist, ich fand diese Diskussion damals schon ein bisschen akademisch. Der Punkt ist natürlich, wir müssen beides gut verstehen. Und wir sollten jetzt da nicht so die eine Fraktion ist irgendwie wichtiger als die andere. Die sind beide wichtig. Das sind beides wichtige Forschungsgebiete. Das sind beides wichtige Politikgebiete. Ja, man kann schon der Politik immer mal wieder ins Stammbuch schreiben. Denkt nicht nur an Stabilisierung, denkt auch daran, wie das langfristige, in dem Fall jetzt wie gesagt ökologische und vielleicht auch sozial ausgeglichene Wachstum aussehen kann und welche Politiken da wir dafür brauchen, das auf jeden Fall. Aber jetzt dazu sagen, im Unterricht, ja, oder akademisch ist das eine wichtiger als das andere, also ich glaube, da ist Lukas Don ein bisschen auch widerlegt, ja. Also ich weiß, Kollege Bayer ist da vielleicht immer noch anderer Meinung, aber, also wie gesagt, ich würde sagen, Konjunkturfluktuationen sind auch wichtig und es ist wichtig, dass man sich da auch in der Lehre mit beschäftigt, ja. So, also heute wollen wir uns erstmal ein paar Fakten angucken.
Ach, wir haben noch gar nicht angefangen, okay.
Wir haben noch gar nicht angefangen. Bisher waren es einfach nur
in einer Viertelstunde kommen deine Studenten wieder rein. Aber gut,
dann. Ja, genau. Nee, aber ich finde gerade, also wir werden gleich noch die klassischen Fakten so auch zu Gemüte führen. Aber ich finde gerade so was in dieser empirischen Wachstumsökonomik, da ist viel Spannendes Interdisziplinäres auch passiert so in den letzten Jahren. Und zwar, natürlich guckt man sich, wenn man es kann und wenn man die hat, guckt man sich natürlich auch die Größen der Volkswirtschaften Gesamtrechnung an, also Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, ja, davon haben wir immer geredet, das ist immer noch ein gutes Maß und da kann man sich auch noch andere Dinge angucken, Gesundheit und Demokratie und solche Sachen, ist alles wunderbar. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass wir jedenfalls in der Vergangenheit, aber auch immer noch in vielen Regionen dieser Welt, ist es nicht so ganz klar, wie wir zum Beispiel diesen statistischen Größen da trauen können. Also mit anderen Worten, das Statistische Amt des Südsudans, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ja, ob man da unbedingt deren Bruttoinlandsproduktzahlen so trauen kann. Und zum Teil ist es gar nicht mal böswillig. Das ist halt, du hast halt in vielen Ländern einfach eine informelle Ökonomie, anders als bei uns, die du gar nicht so erfassen kannst, ja. So einfach, ja. Weil der Staat auch gar nicht die Kapazität hat, das zu tun. Und insofern ist es ganz interessant, was man da sozusagen sowohl in der historischen als auch in der geografischen Perspektive heute auch interdisziplinär macht. Also zum Beispiel eine Sache ist, dass sich Ökonomen mit Geografen und, ja, keine Ahnung, Satellitenspezialisten, vielleicht auch Astronomen zusammengetan haben und sich so Nachthimmel Satellitenbilder angeguckt haben, ja. Und da kann man sehr schön sehen, auch, da kann man, und das kannst du halt auch im Südsudan machen, ja. Der ist zugänglich, über Satelliten. Und man nimmt da eben sozusagen die Nachtbeleuchtung als Maß für ökonomische Aktivität, ja. Und das, und da, wo man es vergleichen kann, das korreliert ganz gut mit Bruttoinlandsprodukt, ja. Und da sieht man halt so schöne Bilder. Kann man sich im Netz mal angucken. Zum Beispiel Osteuropa direkt nach der Wiedervereinigung, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs so 1992. Und wie gesagt, das war jetzt schon eine relativ industrialisierte Region. Wir reden jetzt nicht hier von Sub-Saharan Africa. Und wenn du das 10 Jahre später, 2002, vergleichst, da siehst du einfach, wie der Nachthimmel viel, viel heller ist, ja, geworden ist. Ja, du siehst also, das leuchtet quasi auf, ja. Du siehst heute immer noch, wenn du Nordkorea im Nachthimmel anguckst, dann ist fast gar nichts da, ja. Also es ist einfach ein schwarzes Loch im Kondom und vor allen Dingen im Kontrast zu natürlich Südkorea und dann im Norden China, wo der Nachthimmel halt auch leuchtet wie ein Christbaum. Ein ähnliches Bild gibt's von Indien, ja. Wenn man sich da das 1994 vergleicht mit 2010, dann siehst du einfach, wie massiv heller Indien leuchtet in den Nachthimmel. Und das korreliert, wie gesagt, ganz gut tatsächlich mit der ökonomischen Aktivität, die in Indien eben gewachsen ist.
Also das heißt, so, wenn wir Subsahara-Afrika komplett beleuchten, steigt da automatisch das BIP?
Na, das nicht. Man muss vorsichtig sein. Das, ja klar, man kann das natürlich dann schon auch, man könnte das manipulieren, ist schon klar. Aber wenn man das nicht, ja, anyway, du weißt, was ich sagen will. Eine andere, zum Beispiel Superend, was ich halt immer so spannend finde, ist, woher wissen wir eigentlich was über den Konjunkturzyklus oder die Wachstumsraten, sagen wir mal, im alten Rom oder Ägypten oder Babylonien oder so. Also zum Teil wissen wir das natürlich, weil sich Wirtschaftshistoriker dann mit Archäologen zusammentun. Und du hast natürlich durchaus auch so, sagen wir mal, Buchhaltungstexte, wo dann die Ägypter aufgeschrieben haben, Ernte war so und so, ja, Nilüberflutung so und so in dem Jahr, dieses Jahr war es nicht so gut, auch babylonische Texte hast du das. Und das, ich meine, das ist für diese Zeit ganz gut, weil im Grunde genommen das Bruttoinlandsprodukt war im Grunde genommen die Ernte, ja, mehr oder weniger, ja, plus ein paar Pyramiden, die kann man auch, die wissen wir aber, wann sie gebaut haben, ja, die kann man da noch dazu draufschlagen, ja, wobei die auch keine Marktpreise hatten vermutlich, also, aber wie gesagt, da war im Grunde genommen, die Landwirtschaft war das Bruttoinlandsprodukt. Produkt. Aber es gibt so neuere Versuche, sich zusammenzutun mit so Glaziologen. Das denkt man gar nicht. Was soll das, ja? Aber man hat eben festgestellt, dass du in diesen Eiskernen, in diesen Bohrkernen, ja, von weiß ich jetzt nicht, Arktis oder Antarktis Eis, kannst du ja quasi in die Vergangenheit schauen. Oder kannst du Rußpartikel sehen, ja, Anreicherung von Rußpartikeln. Und Rußpartikel ist, jetzt reden wir über Energieverbrauch, ja, ist durchaus korreliert mit wirtschaftlicher Aktivität in der Antike, ja. Und also wie viel Münzen mussten die prägen, da hast
du ja, Feuer Feuer haben die gebraucht, genau. Oder auch wie viele Städte sind abgebrannt, ja.
Genau, und solche Sachen kannst du tatsächlich in diesen Bohrkernen finden. Das finde ich unheimlich faszinierend. Und das haben dann Ökonomen wieder gemacht, benutzt, um sozusagen eine Chronologie, also eine grobe Chronologie Bruttoinlandsproduktschätzungen für die Welt für sehr lange Zeiträume. Also da gibt's sehr, was ich sagen will, da gibt's einfach super interdisziplinäre Ansätze, was vielleicht auch jetzt ein Zuhörer, der gar nicht ökonomisch interessiert ist, aber der hat vielleicht noch eine andere Idee. Also wie gesagt, in dem einen Fall sind's Geografen und, sagen wir mal, Satellitentechniker. In einem anderen Fall sind es Glaziologen. Also Dinge, wo man jetzt erstmal sagen würde, das hat mit Ökonomik wenig zu tun, ja. Ich finde sowas einfach unheimlich faszinierend, solche Zusammenarbeiten dann irgendwie, ja. Naja, gut. So, jetzt werden wir mal klassisch und schauen uns einfach sozusagen, was wissen wir denn über so, ja, so langfristige Fakten. Und da gibt's halt eine kanonische, wie so oft in der Ökonomik, hat sich da eine kanonische Quelle herausgebildet, nämlich der britische Ökonom Nicholas Kaldor, der hat so in den 60er Jahren die kaldorianischen Wachstumsfakten, nenne ich das jetzt mal, aufgestellt und er hat sich da hauptsächlich natürlich die britische Ökonomie, von da hatten wir damals jedenfalls die längsten Zeitreihen angeguckt und dann hat man das später dann auch in anderen Ökonomien angeguckt und da gibt's eben so 6 Faktoren. Oder 6 Fakten, sollte ich sagen, die ins Auge stechen. Also wie gesagt, der erste Punkt, haben wir schon über gesprochen, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf wächst. Und es wächst jedenfalls, wenn man den natürlichen Logarithmus dieser Zeitreihe betrachtet, ungefähr wie eine linear. Also es gibt natürlich diese Schwankungen drumherum, aber wenn man jetzt diese Schwankungen mal rausnimmt, dann wächst es ungefähr linear. Das heißt mit anderen Worten, wenn ein Logarithmus linear wächst, dann wächst die Zeitreihe exponentiell, aber sie hat eben eine konstante Wachstumsrate. Mit anderen Worten, so die entwickelte Volkswirtschaften typischerweise wachsen so im langen Durchschnitt 2-3%, zwischen 2-3% und relativ konstant. Ja, das ist sozusagen der erste Fakt. Der zweite Fakt ist, dass während dieses Prozesses, und das hängen wir jetzt, dahin kommen wir jetzt schon wieder zu meiner Kapitalismusdefinition, dieses Wachstum ist begleitet, zunächst mal, ich will noch nicht sagen, entsteht dadurch, dafür brauchen wir eine Theorie, aber ist begleitet vom Wachstum des Verhältnisses zwischen Kapitaleinsatz und Arbeitseinsatz. Ja? Das heißt, mit anderen Worten, physisches Kapital pro Arbeitskraft wird immer größer über die Zeit. Mit anderen Worten, die Menschen, die da arbeiten, haben immer mehr Maschinen, also früher Maschinen und Gebäude zur Verfügung, mit denen sie arbeiten können. Ja. Dritter Fakt ist, dass die Profitrate des Kapitals, also das Grenzprodukt des Kapitals, um genau zu sein, das Netto-Grenzprodukt des Kapitals, und das ist schwierig zu messen, ist ungefähr konstant über die Zeit, ja, also das wächst im Unterschied zu Reallöhnen, die typischerweise wachsen, ist es sozusagen die Rate des Profits für das Kapital etwa konstant über die Zeit. Das hat sich ein bisschen hat sich das wohl geändert. Es gibt inzwischen eine Diskussion, dass es abnehmend ist über die sehr sehr lange Frist. Da streiten sich die Wirtschaftshistoriker noch, was wie man darüber nachdenken soll. Aber wie gesagt, Kaldor sagt, es eben ungefähr konstant. Ja, so.
Was ist das Grenzprodukt?
Naja, das Grenzprodukt des Kapitals ist sozusagen was die letzte Einheit ist, das Kapital produziert. es wird zwar immer mehr Kapital aufgehäuft, ja, aber gleichzeitig wird das was so die letzte Einheit, das will man messen. Was man natürlich misst, ist, man guckt sich Zinsraten an oder Renditen, Aktienrenditen oder sowas, das misst man, ja,
genau. Hätte ich jetzt gedacht,
ja. Genau, um diesem Maß, diesem physischen Produktionsmaß eben möglichst nahe zu kommen. Okay. Und je nachdem, wie man das misst, gibt's dann halt Streit darüber, ob das eher konstant ist oder so einen ganz leichten Abwärtstrend hat. Ja.
Aber wenn es einen ganz leichten Abwärtstrend hat, ist das natürlich langfristig gesehen dann auch wieder sehr...
Ja, klar, natürlich. Ja. Das ist durchaus umstritten. Ja. Ich will jetzt erstmal nur präsentieren, wie die Welt von Kaldor ausgesehen hat, weil darauf wurde dann das erste wichtige Wachstumsmodell, das wir uns dann drüber unterhalten, wurde im Grunde genommen für die Kaldor-Faktoren gebaut. Ja, und insofern muss man das mal verstehen, was damals sozusagen die Faktenlage war, und dann kann man sich dann gucken, ob man das eventuell modifizieren muss, ja. Der vierte Fakt ist, dass die Kapital zu Bruttoinlandsprodukt, das Verhältnis ist allerdings konstant, ja? Also Kapital zu Arbeitseinsatz wächst, aber Kapital zu Inlandsprodukt ist ungefähr konstant. Das heißt, mit anderen Worten, der Kapitalstock, das Bruttoinlandsprodukt wachsen im Grunde genommen ungefähr mit derselben Rate. Ja. Also wir werden nicht kapitalintensiver über die Zeit. Ja. Jedenfalls, also kapitalintensiver, was im Sinne von als Anteil am Bruttoinlandsprodukt, kapitalintensiver gegenüber der Arbeit schon, aber nicht als Anteil am Bruttoinlandsprodukt, so muss man es genau sagen. Der fünfte Fakt ist, dass die Anteile von Arbeitseinkommen und dem Kapitaleinkommen, wenn man es mal Einkommen in diese zwei groben Richtungen trennen will, und da gibt es durchaus Schwierigkeiten, wie man genau Arbeitseinkommen misst, ist das, was ein Manager, ein CEO bekommt, wenn der ein Aktienpaket bekommt, ist das eher Arbeitseinkommen, ist das eher Kapitaleinkommen, da kann man durchaus streiten, ja, streiten sich die Ökonomen auch, aber jedenfalls mal grob, war für Kaldor, und das ist dann vermutlich der Kaldor-Fakt, der am wenigsten heute noch gilt oder wo Ökonomen das größte Fragezeichen hinterstehen, wo die waren auch konstant über die Zeit. Ja, also und zwar so zwei Drittel, ein Drittel kann man so Pi mal Daumen sagen, das ist so eine gute Grundregel. Ja, also zwei Drittel des Bruttoinlandsprodukts geht irgendwie an Arbeit in Form von Löhnen und Benefits und Gehältern und das restliche Drittel geht so an Kapitaleinkommen in Form von Profiten, Zinsen und so weiter.
Und das kippt.
Oder auch Mieteinkommen. Das kippt, ja, also das Einkommen von der Labor Share, wie man es auf Englisch nennt, Arbeitseinkommensanteil, zumindest in den USA, aber ich glaube, das ist ein Phänomen generell, ist nach unten gehen, ja. Jetzt ist die Frage, ist das, und zwar schon seit, sagen wir mal, durchaus auch ein paar Dekaden. Wir reden trotzdem über sehr lange Zeiträume. Ist das nur eine vorübergehende Aberration? Ist das ein Trend, der kann er sogar ewig weitergehen im Sinne von Automation, ja? Also es gibt ja Leute, die sagen, in der Automation wird das Ding irgendwann auf Null gehen, ja, weil du brauchst halt überhaupt keine Arbeit mehr. Das ist halt so die große Frage. Das wissen wir noch nicht, ja, also das kann keiner sagen. Wie gesagt, das ist auch so ein bisschen umstritten, aber jedenfalls haben sich viele Makroökonomen in letzter Zeit halt Gedanken gemacht, warum das so sein könnte. Das hängt viel mit Vermachtung zusammen. Ja, das ist so, wenn du immer stärkere Konzentration hast, dann kannst du durchaus auch ableiten, dass in solchen Modellen auch der Arbeitseinkommensanteil zurückgehen sollte. Das ist eine relativ aktive Forschungsdiskussion. Wir sind jetzt aber weit weg von Kaldor. Für Kaldor war das eben tatsächlich erstmal konstant, ja. So, und dann der sechste Fakt ist, dass es, wenn man sich die Länder anguckt, die Erfahrung der Länder, die Wachstumsraten einfach sehr unterschiedlich sind. Ja, sehr, 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 sehr unterschiedlich. Und ja, das sind so die, wie gesagt, die sechs kaldorianischen Wachstumsfakten. Und dann gibt's noch so, ja, drei Fakten, über die wir uns dann besonders unterhalten werden, wenn wir uns das nächste Mal dann mit dem ersten Modell, der ersten Wachstumstheorie, nämlich dem Solow-Modell dann unterhalten werden, die besonders wichtig da sind. Also die Kaldor-Fakten werden da wichtig sein. Aber zusätzlich noch, wie ist eigentlich der Zusammenhang zwischen dem Niveau von Investitionen und dem Bruttoinlandsprodukt? Wenn man sich das über die Länder anguckt, ist der positiv. Ja, also reichere Länder tendieren dazu, mehr zu investieren als Prozent von ihrem Bruttoinlandsprodukt. Das ist aber keine kausale Aussage.
Vorsicht. Nein, verdammt, ich wollte gerade wieder
nur eine
Lösung präsentieren.
Nein, das ist ganz gefährlich. Das ist zunächst mal nur eine Korrelation. Also es kann sein, dass reiche Länder, also dass es mehr investiert, weil du reich bist. Kann aber umgekehrt sein, um reich zu werden, musst du viel investieren. Das ist damit überhaupt noch nicht gesagt. Ja, das ist auch hoch umstritten, weil es ja sehr schwierig ist. Ich meine, welches Experiment willst du da machen? Ja, du brauchst, kommt jetzt hier auf die Theorie an. Der zweite so gesehene Korrelationsfakt ist eben, dass es einen negativen Zusammenhang gibt zwischen Bruttoinlandsprodukt und der Bevölkerungswachstumsrate. Ja, also typischerweise reiche Länder haben einfach eine geringere Bevölkerungswachstumsrate. Aber auch da keine Korrelation. Ja, ist man reich, weil man weniger Kinder bekommt oder umgekehrt, bekommt man weniger Kinder, weil man reich ist. Da würde ich vermutlich sagen, ist es eher in die andere Richtung. Also man bekommt weniger Kinder, weil man reich ist. Da gibt es eben diese
Aber
Theorie.
Aber müsste dann eine verarmende Gesellschaft nicht auch wieder eine höhere Geburtenrate zeigen?
Ja, vielleicht auch nicht. Da gibt's auch nicht lineare Zusammenhänge. Das ist jetzt erstmal nur, wenn du da musst du auch ganz vorsichtig sein. Das ist jetzt erstmal nur ein Zusammenhang, wenn du die gegebenen Länder im Querschnitt anguckst. Wenn du dir Länder über die Zeit anguckst, ist es erstmal anders. Da hast du, wenn du wirklich ganz arm bist, kann es oft sein, dass du eine geringe Fertilitätsrate hast, ja. Oder vielleicht eine hohe Fertilitätsrate, aber eine geringe Bevölkerungswachstumsrate, weil einfach zu viele Leute sterben, ja. Und dann, wenn es dir einigermaßen ein bisschen geht, dann kriegst du viel, viel Kinder und du kannst dich ja noch ernähren. Die überleben auch, die Bevölkerung wächst, ja. Und dann kriegst du halt irgendwie diesen Kipppunkt. Das ist eben die Qualitätstheorie von Kindern, wo man eben Kinder als Investitionsgut betrachtet werden und Eltern eben dann, vor allen Dingen dann, wenn auch soziale Versicherungen damit, wo du Kinder nicht mehr als Altersversicherung zum Beispiel brauchst. Ja, ins Spiel kommen, wo du dann eher, sagen wir mal, deine zwei Kinder lieber nach Harvard schickst, ja, oder nach Notre Dame, statt deine 10 Kinder draußen auf dem Feld arbeiten zu lassen. Ja, das ist halt so diese typische Theorie. Und der letzte Fakt, der im Grunde für mich einer der, ja, bedrückendsten Fakten in dieser ohnehin ja schon bedrückenden Wissenschaft. Wir haben ja ganz am Anfang die Ökonomie als Dismal Science bezeichnet, ja. Die bedrückende Wissenschaft ist eben folgendes, ist ein Graph, wenn du, es kommt jetzt gar nicht genau auf die Jahreszahlen an, aber wenn du dir das Pro-Kopf-Realeinkommen der Länder plottest gegenüber der Wachstumsrate nach dieser, also sagen wir mal, aus konkreten Gründen, wir schauen uns das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 1960 an und schauen uns dann die Wachstumsraten der Länder an, von 1960 bis, keine Ahnung, 2000 oder so langfristige Wachstumsraten, ja. Dann siehst du erstmal eine riesige Wolke. Das heißt, mit anderen Worten, es gibt eine riesige Diskrepanz in Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, damals in 1960. Du siehst eine riesige Diskrepanz auch in die andere Richtung, nämlich in den Wachstumsraten. Ja. Und was aber am allerschlimmsten, also mit anderen Worten, es gibt Länder, die schrumpfen, es gibt Länder, die massiv wachsen. China ist da immer ganz oben beim Wachsen, ja. USA ist immer ganz oben beim Niveau, ja, beim Bruttoinlandsproduktniveau. Das ist schon mal der Fall. Also es gibt, wie gesagt, aber was noch am allerschlimmsten ist im Grunde genommen, ja, das wäre ja möglicherweise alles noch zu ertragen, ethisch zu ertragen, wenn es so wäre, dass diejenigen, die arm sind, auch am schnellsten wachsen.
Ja.
Mit anderen Worten, dass die eine Chance haben, irgendwann aufzuschließen.
Ja.
Und das siehst du gerade in den Daten nicht. Überhaupt nicht.
Shit.
Es gibt dieses berühmte Nicht-Konvergenz-Resultat, ja. Das ist, wenn du die Länder, ich gebe zu, wenn du dir die Länder betrachtest, etwas pessimistischer, als es vielleicht in der Realität ist oder sein würde, wenn du das Bevölkerungsgewicht betrachten würdest, weil natürlich China steht da gut da. China war ein armes Land und ist eben sehr stark gewachsen. Und damit sind, sagen wir, viele Bevölkerungsgewichte sozusagen, viele Menschen von dieser positiven Entwicklung eben betroffen. Ja? Also insofern, Bevölkerungsgewichtet ist vielleicht nicht ganz so düster, wenn du das nur Land bei Land betrachtest, weil, wie gesagt, die Länder sind ja nicht unterschiedlich groß. Aber es ist dennoch so natürlich, dass du, selbst wenn man China rausrechnet, ist es eben noch nicht so, überhaupt nicht so, dass du halt wirklich da diese Konvergenz bekommst, also mit anderen Worten, arme Länder eben schneller wachsen. Ja? Wo man das sieht, ist tatsächlich in den Reichen, wenn du die OECD-Länder anguckst. Da siehst du das, dass die Japan und Deutschland so oder auch Europa dann langsam auf die USA aufholen, ja. Das sehen wir, aber innerhalb, sagen wir mal, der armen Länder siehst du siehst alles. Du siehst innerhalb der armen Länder Länder, die sogar die arm sind und noch weiter schrumpfen. Ja, du siehst Länder, die arm waren und noch weiter geschrumpft sind. Du siehst Länder, die arm waren und gewachsen sind, wie China, 7% oder so im Schnitt pro Jahr. Ja.
Waren die nicht am Anfang? Also, waren die sogar zweistellig, oder?
Ja, ich rede jetzt vom Schnitt,
okay,
ja,
okay,
diese 30 oder 40 Jahre. Du siehst halt echt alles, ja. Und das ist halt, ja, das müssen wir verstehen, ja. Aber auch, wie gesagt, ethisch finde ich das halt dieses so, ja, einfach eine bedrückende Grafik. Und damit hören wir vielleicht mal auf. Es ist ja eine Dismal Science.
Glücklicherweise sehen wir die Grafik nicht, sondern müssen nur dir beim Leiden zuhören. Nächste Sendung dann das Solo-Modell. Rüdiger Bachmann, vielen Dank.
Tschüss.
Ist nicht tot.